Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 24. Januar. Heute geht's bei uns um Folgendes. Der Kahlschlag in der Schweizer Medienlandschaft geht weiter. Ringier schließt das Traditionsblatt Lepto und kürzt massiv bei Le Ton. Dann die Naturschutzorganisation WWF auf der Anklagebank. Sie soll an Misshandlungen gegen Indigene in Kamerun beteiligt sein. Und Pussy Powerheads, 100.000 Hüte gegen Sexismus. Strickende AktivistInnen setzen sich gegen Donald Trump zur Wehr. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das Nein-Lager zur Unternehmenssteuerreform 3 erhält immer mehr Rückenwind, auch von bürgerlicher Seite. Nach Altbundesrätin und Ex-Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat sich nun auch Christian Wanner kritisch zur USR 3 geäußert. Wanner war bis 2013 Präsident der Konferenz kantonaler Finanzdirektoren. Auch er warnt gegenüber dem Tagesanzeiger vor massiven Steuerausfällen für Kantone und Gemeinden, wenn die Reform angenommen wird. Wanner kritisiert die gleichen Punkte wie Altbundesrätin Wittmer-Schlumpf. Sie meinte gegenüber dem Blick, das Parlament habe den Vorschlag des Bundesrates aus der Balance gebracht. Die Rechnung werde der Mittelstand bezahlen. Die Gewerkschaft Unia spricht von Steuerausfällen von bis zu 4 Milliarden Franken, was rund 1.000 Franken pro Haushalt ausmacht, die mit neuen Steuern für die Allgemeinheit oder Sparmaßnahmen aufgefangen werden müssen. Abgestimmt über die Unternehmenssteuerreform 3 wird am 12. Februar. Donald Trump macht eine Kehrtwende in der US-Handelspolitik. Der neue US-Präsident hat den Ausstieg aus dem TTP besiegelt, dem Transpazifischen Freihandelsabkommen. Das TTP mit 11 anderen Pazifikstaaten wurde 2015 unterzeichnet, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Damit löst Trump ein wichtiges Wahlkampfversprechen ein. Er hatte das TTP damals als Jobkiller bezeichnet. Ob dasselbe auch dem transatlantischen Freihandelsabkommen mit der EU, dem TTIP, blüht, ist noch ungewiss, aber durchaus möglich. Weiter kündigte Trump an, im Inland Regulierungen für Unternehmen abzubauen. Unter anderem will er die Unternehmenssteuern auf 15-20% senken. So treibt er also vom ersten Tag an seine Politik voran, mit präsidialen Erlassen, mit denen er das Parlament umgehen kann. Die britische Regierung muss eine Niederlage einstecken. Sie wollte alleine über den Brexit entscheiden, den Austritt von Großbritannien aus der EU. Nun aber muss sie die Zustimmung vom Parlament einholen. Das hat vor wenigen Minuten das höchste britische Gericht entschieden. Durch diese Zusatzschlaufe wird der Austritt zwar verzögert, ein Veto aber wird laut Medienberichten von keiner der beiden Parlamentskammern erwartet. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bleibt es bedeckt und wird noch kälter bei höchstens minus 5 Grad. Und so bleibt es auch die nächsten Tage neblig und frostig bei Temperaturen knapp unter 0 Grad.
Radl Info.
Merci d'avoir contribué à nourrir le débat, celui que mérite une société ouverte. Danke, dass ihr dazu beigetragen habt, die Debatte zu nähren, eine Debatte, die eine offene Gesellschaft verdient. Mit diesen Worten verabschiedete sich Alain Janet, Chefredaktor bei Lepto, von der Leserinnenschaft. Es ist ein bitteres Ende für die Traditionszeitschrift. Der Ringier Axel Springer Verlag hat beschlossen, die Wochenzeitschrift Lepto in der Romandie zu schließen. Bei der Tageszeitung Le Ton baut der Medienkonzern 37 Stellen ab. Der große Kahlschlag in der Schweizer Medienbranche geht also weiter. Bei der JournalistInnen-Gewerkschaft Impressum läuten die Alarmglocken. Michael Spahr fragte Geschäftsführer Urs Thalmann, warum Impressum das Ende von Lepto als Tragödie bezeichnet.
Ja, aus ganz vielerlei Perspektive ist es eine Tragödie. In erster Linie natürlich einmal für die Swiss Romande, wo dieses Lepto ja als Teil halt eben der Medien- und Meinungsvielfalt eine wichtige Rolle gespielt hat. Lepto hat sehr oft vertiefte Recherchen gemacht und entsprechende Artikel veröffentlicht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Tragödie, selbstverständlich und kurzfristig vor allem für die betroffenen Mitarbeitenden in der Swiss Romande, überhaupt in der ganzen Schweiz, aber besonders in der Swiss Romande ist es im Moment komplett unmöglich, als Journalist einen Job zu finden, beziehungsweise die Hoffnung ist verschwindend klein, dass sie in ihrer Branche wieder einen Job finden. Und für die betroffenen Leute wird das sicher sehr hart sein.
Lepto und Lötton gehören zu Ringier. Ein anderer Riese in der Westschweiz ist Edipress, zu dem zum Beispiel Le Matin gehört. Und die gehören wiederum mittlerweile zum Tamedia-Konzern. Auch dort wurde schmerzvoll abgebaut. Sie sprechen von einem Trend, der schweizweit stattfindet. Was meinen Sie genau?
Nein, es mag noch Regionen in der Welt geben, wo die Medienentwicklung anders liegt. Aber ich würde jetzt mal sagen, für die abendländische Welt ist klar, der Trend beschränkt sich nicht auf ein Land, sondern es ist europaweit ein Problem. In den USA ist es genauso. Das heißt, das Wirtschaftsmodell der traditionellen Medien ist komplett dysfunktional geworden. Über die Werbung, das früher so über den Daumen gepeilt 2/3 der Einnahmen ausgemacht hat, der Zeitungen und der Zeitschriften, über die Werbung lässt sich fast kein Geld mehr verdienen. Und gleichzeitig sind die Konsumentinnen und Konsumenten dieser Medien auch nicht bereit, entsprechend mehr zu bezahlen für die Abonnemente. Folglich funktioniert einfach das Wirtschaftsmodell nicht mehr, weil die Einnahmen nicht mehr stimmen, wird auf der Kostenseite gespart und das ist in erster Linie das Personal.
Das heißt, die Medienvielfalt schrumpft enorm. Es gibt böse Zungen, die sagen, die großen Medienkonzerne sind gar nicht mehr so sehr interessiert an ihren Traditionsblättern. Tamedia hat zum Beispiel das Auktionshaus Ricardo gekauft und setzt jetzt auf diese Form von Anzeigenvermarkten. Teilen Sie diese Ansicht, dass die großen Verlage selber Raubbau an ihren eigenen Medien betreiben?
Das ist bestimmt so. Es ist natürlich nachher Ansichtssache. Sind sie quasi durch den Markt dazu gezwungen, würden diese natürlich behaupten. Selbst wenn es so ist, sie beschleunigen selbstverständlich diese Tendenz, indem dass der ganze Kleinanzeigenmarkt zum Beispiel, den Sie da ansprechen, der findet natürlich nicht mehr in der Zeitung statt, nicht? Und das war nicht eine Tendenz, die durch Tamedia ausgelöst wurde, oder auch nicht durch Ringier, das muss man ehrlich gestehen. Aber indem natürlich diese Häuser jetzt im großen Stil in diese Kleinanzeigen, die eben außerhalb der Medien jetzt stattfinden, investieren, beschleunigen sie natürlich diesen Trend selber.
Man könnte ja auch eine Form von Quersubventionierung machen und mit diesen neuen Online-Portalen dann die hintergründigen Medien quersubventionieren. Aus Ihrer Sicht, als große Mediengewerkschaft, haben Sie eine Erklärung, warum das die Verlage nicht tun?
Ich denke, bei Tamedia ist es relativ eindeutig. Wenn Sie dort an eine Generalversammlung gehen, dann ist während 90% der Zeit ist die Rede von wirtschaftlichen Kennzahlen. Kaum jemals erwähnt Tamedia an solchen Anlässen, dass es doch stolz ist, als Verlag ein paar Referenzmedien herauszugeben, wie zum Beispiel den Tagesanzeiger. Es geht ums Geld. Und wo sich mehr Geld verdienen lässt, dort investiert man mehr. So einfach ist das in einer Aktiengesellschaft, wo die Aktionäre, die ja letztlich das Geld wollen, das Sagen haben. Und es ist natürlich, das ist jetzt nicht quasi Gott gegeben, sondern das ist by design. Das heißt, das ist so gewollt. Man hat eine Aktiengesellschaft aus dem Tagesanzeiger gemacht, um in diese Richtung zu arbeiten. Und da kann man das schön finden oder nicht. Das ist dann letztlich eine politische Ansichtssache. Aber es ist nicht ein Zufall. Und was Sie sagen, eben, das sind nicht böse Zungen, dass die das behaupten, sondern das ist eine Tatsache. Das heißt, es wird desinvestiert in den Informationsmedien, weil man dort einfach die Rentabilität nicht mehr hat, die man haben möchte.
Urs Thalmann ist Geschäftsführer der Mediengewerkschaft Impressum.
Rabe Info.
Die Naturschutzorganisation WWF sitzt auf der Anklagebank. Anfang Januar hat die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, eine Untersuchung eröffnet. Der Vorwurf, der WWF soll im westafrikanischen Kamerun Anti-Wildereieinheiten bezahlt haben und diese Einheiten wiederum sollen Menschenrechtsverletzungen begangen haben an den indigenen Baka. Es ist nicht das erste Mal, dass der WWF wegen seinen Geschäftspraktiken am Pranger steht. Diesmal kommt die Beschwerde von der Menschenrechtsorganisation Survival International. Katrin Hiss hat die Details.
19 Gemeinden der indigenen Baka erheben schwere Vorwürfe gegen den WWF. Projekte der Umweltschutzorganisation finden auf dem angestammten Land der Baka statt. Hier kommt es immer wieder zu Wilderei, zum Beispiel an Elefanten, um an deren Elfenbein zu kommen. Der WWF finanziert Anti-Wildereieinheiten. Diese hätten jahrelang wiederholt die lokalen indigenen Baka misshandelt. Linda Poppe von Survival International.
Der WWF finanziert und unterstützt Wildhüter in Kamerun logistisch, die für schwere Misshandlungen, Schläge, Folter, es gibt Berichte von Tötung, durch Wildhüter verantwortlich sind.
Laut der Menschenrechtsorganisation Survival International kommt es schon lange immer wieder zu Übergriffen. Bereits 1991 habe man den WWF auf die Vorfälle aufmerksam gemacht. Die Lage habe sich aber nie verbessert. Nun hat Survival International bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD Klage eingereicht. Diese hat ein Verfahren eröffnet. Trotzdem will Survival International den Druck aufrechterhalten.
Der WWF weiß von diesen Vorwürfen von Misshandlung schon seit über 20 Jahren. Unterschiedliche Personen und Organisationen haben ihn darauf aufmerksam gemacht und trotzdem hat sich an der Lage für die Baka in Kamerun nichts verändert. Im Gegenteil, sie verlieren weiterhin ihr Land, sie werden weiterhin misshandelt. Deshalb sind wir der Ansicht, dass es natürlich wichtig ist, hier weiter Druck auszuüben. Und erst wenn die Situation tatsächlich für die Baka besser ist, das heißt, wenn sie den Zugang zu ihrem Land wiederbekommen und wenn sie das auch nutzen dürfen, dann hören wir auf, Druck auszuüben.
Die Jägerinnen- und Sammlergemeinschaft der Baka kritisieren die Naturschutzprojekte auf ihrem Gebiet scharf. Theoretisch dürfen die Baka Teile der Nationalparks betreten. Praktisch sähe dies jedoch anders aus. Ihnen drohe immer wieder Festnahmen, Schläge oder Folter durch Anti-Wildereieinheiten. Laut Survival International finanziert der WWF diese und bildet sie auch aus. So sei der WWF mitverantwortlich für die Misshandlungen an den Baka, welche seit Jahrhunderten im Gebiet der heutigen Nationalparks leben.
Das Gebiet der Baka wurde aufgeteilt in unterschiedliche Zonen, unter anderem für Trophäenjagd, während die Baka, die für ihren Lebensunterhalt jagen und ihre Familien so ernähren, schikaniert und misshandelt werden. Das passt natürlich überhaupt nicht ins Bild. Wir gehen davon aus, dass der WWF hier einfach das leichte Ziel ins Visier nimmt, also die Baka, die vielleicht für ihren Lebensunterhalt jagen, statt sich den eigentlich Verantwortlichen zuzuwenden. Das wären zum Beispiel korrupte Beamte, die in Wilderei verwickelt sind. Da müsste eigentlich viel mehr getan werden und nicht auf die Baka zu gehen.
Schläge und Misshandlungen durch Anti-Wildereieinheiten, finanziert und ausgebildet von der Naturschutzorganisation WWF. Die Vorwürfe der Baka wiegen schwer. Frederick Kwame Kuma ist Vorsteher von WWF Afrika. Er sagt, es sei nie zu solchen Vorfällen gekommen.
Der WWF hat nie Menschen misshandelt. Das ist gegen unsere Prinzipien. Es liegt in unserer Verantwortung, Menschen zu schützen. Es ist nicht in unserem Interesse, Menschen zu misshandeln, welche so nah mit der Natur leben. Wir nehmen die Anschuldigungen sehr ernst. Wir weisen vehement zurück, dass der WWF auf irgendeine Art in irgendwelche Misshandlungen verwickelt war.
Vor der Sendung erreichte uns eine weitere Meldung von Survival International. Der Menschenrechtsorganisation soll ein Bericht zugespielt worden sein, der belegt, dass der WWF von den Misshandlungen wusste. Informationen über das laufende Verfahren der OECD gegen den WWF werden laufend aktualisiert auf der Website survivalinternational.de.
Rabe Info.
Millionen von Menschen gingen am Wochenende weltweit auf die Straße, um gegen die Machtübernahme von Donald Trump zu protestieren. Die größte Mobilisierung fand am Women's March on Washington statt. Über eine halbe Million Frauen und andere Geschlechter zogen durch die US-Hauptstadt Washington, D.C. In der Menge leuchteten immer wieder rosa Wollmützen auf mit kleinen Katzenohren, die Pussy Power Hats. Pussy im Sinn von Kätzchen oder Muschi. Die Pussy Power Mützen sind daran, zum Symbol des Widerstands zu werden gegen Donald Trump. You can grab them by the pussy. Du darfst jeder Frau an die Muschi greifen, wenn du berühmt genug bist. Diese Worte von Donald Trump stehen symbolisch für seine frauenverachtende Haltung. Unsere Kollegin Lynn Nosisway vom amerikanischen Free Speech Radio hat die Erfinderin der Pussy Power Hats besucht. Die Übersetzung hat Michael Spar gemacht.
Im trendigen Quartier Atwater Village in Los Angeles steht der Garnladen Little Knittery, zu Deutsch der kleine Strickladen. Inzwischen wird der Laden auch Pussy Hat Central genannt. Hier entstand die Idee der Pussy Hats, also der Wollmützen mit den Katzenohren. Ursprünglich wollte die Besitzerin des Ladens, Kat Coyle, eine Mütze für die Amtseinsetzung von Hillary Clinton stricken. Dann kam der Schock. Donald Trump wurde gewählt. Aktivistin Jaina Swyman war bis dahin eine Kundin von der Little Knittery und erinnert sich.
Felt like after the election, sort of kind of processing the surprise of it. It seemed like a really good idea.
Die Wahl von Donald Trump war ein Schock für uns. Als wir begannen, uns mit dieser Wahlüberraschung auseinanderzusetzen, hatten wir diese fantastische Idee. Wir diskutierten darüber und beschlossen, das Pussy Power Projekt zu lancieren.
Jaina Swyman und ihre Kollegin Krista Su setzten sich mit der Ladenbesitzerin Kat Coyle zusammen. Eigentlich hätte Kat die Mützen Cat Hat, Katzenmütze oder Kitty Hat, Kätzchenmütze nennen wollen. Dann kamen den drei Frauen die beleidigenden Aussagen von Donald Trump in den Sinn. Aus Kitty oder Cat wurde Pussy, was eben neben Kätzchen auch Vagina bedeutet. Krista Su und ihre Mitstreiterinnen bzw. Mitstrickerinnen starteten ihre Aktion gegen Donald Trump.
I see the hat becoming this enduring symbol of the revolutionary, that you can wear it.
Der Hut wird zum Symbol der Revolution. Wir können diese Hüte während den ganzen 4 Jahren der Trump-Präsidentschaft tragen und darüber hinaus. Wir können die Hüte tragen, wenn wir in den Supermarkt gehen und zeigen, uns sind Frauenrechte wichtig. Es wird ein sehr trendiges und starkes Ding sein. Eines Tages können wir die Hüte unseren Großkindern geben und sagen, das war ein Pussyhat vom 2017 Frauenmarsch.
2017 Women's March.
Zehntausende von Wollmützen wurden in den letzten Wochen gestrickt. Die Inhaberin der Little Knittery in Los Angeles, Kat Coyle, erzählt, sie drei Initiantinnen des Pussy Power Hat Projekts hätten es nie alleine geschafft. Strickende Menschen aus den ganzen USA mussten ans Werk gehen.
So, we wanted something really, really simple, so that if you...
Wir wollten etwas sehr Simples machen. Wenn du noch nie gestrickt hast und es erst jetzt lernst, kannst du es gleich machen. Ich stricke schon seit vielen Jahren. Es ist ein einfaches Muster. Du strickst ein Rechteck, faltest es und nähst die Seiten zusammen. Dann erhältst du auch die kleinen Ohren. Ich bin der Meinung, es ist ein sehr gutes Konzept für dieses Projekt.
You know, you get little ears, so I thought that's a good idea for this project.
Der Erfolg blieb nicht aus. Die Bilder der protestierenden Menschen mit Katzenmützen gegen Donald Trump gingen um die Welt. Die Mützen sind wenigstens im Moment tatsächlich zum Symbol des Widerstands gegen Donald Trump geworden. Kaum zu glauben für Kat Coyle, der Besitzerin des kleinen Strickladens in Los Angeles.
So anything from worsted is super bulky.
Es gibt sie in jeder Form, zum Teil sind sie sehr klobig. Und es gibt sie in verschiedenen rosa Farben. Meine Mutter hilft mir. Wir mussten sehr viel rosa Wolle nachbestellen. Wenn ich eine Kristallkugel gehabt hätte, um in die Zukunft zu schauen, dann hätte ich viel mehr bestellt.
Ja.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Dann geht's bei uns um die Schweizer Grossbank CS und ihre mutmaßlichen Verstrickungen in Waffenhandel und Korruption im ostafrikanischen Staat Mosambik. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr, Katrin Hiss und Lynn Nosiswe. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Gall. Die wünscht viel warme Hände, warme Jacke, warme Socken, warme Kappen. Bis bald. Habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.